Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Heute mit Fanny Buschert. Hallo und herzlich willkommen.
Die stationären Grenzkontrollen zu Österreich können jederzeit beendet werden. Das ist keine Garantie dafür, dass das jetzt 6 Monate so gilt.
Die Abschiebung, so sehr sie dazugehört, sie löst die Herausforderung der Migration nicht.
Denn schließlich profitieren alle Mitgliedstaaten von sicheren Außengrenzen und offenen Grenzen im Innern der Union.
Wer sich jetzt denkt, Moment, so klingt doch die Debatte über Migration und Asyl in der Bundesregierung aktuell gar nicht, der hat recht. Das waren Ausschnitte aus dem letzten Jahr. Zurzeit klingt der Ton in der deutschen Politik eher so.
Wir werden unsere temporären Binnengrenzkontrollen auf alle deutschen Landgrenzen ausweiten.
Bei denjenigen, die als Dublin-Flüchtlinge ausreisen müssen, darf es 0 Euro nur noch vom deutschen Steuerzahler geben.
Und wie ich finde, mittlerweile angesichts der Lage die Pflicht, eine nationale Notlage zu erklären im Hinblick auf die Flüchtlinge.
Und wer keinen Anspruch hat, nach Deutschland zu kommen, der muss an der Grenze zurückgewiesen werden.
Da haben sich die Forderungen und auch der Ton auf jeden Fall verändert. Und das bleibt natürlich nicht nur in der politischen Bubble, sondern landet auch bei uns im Programm. In Berichten, aber auch in unseren Kommentaren.
Es braucht einen Paradigmenwechsel in der Asylpolitik. Grenzkontrollen und Pushbacks sind ein Schritt. Weitere Schritte? Stärkere Kontrollen an den EU-Außengrenzen, Asylzentren in Nordafrika und gemeinsame europäische Lösungen, die konsequent umgesetzt werden.
So vor wenigen Wochen unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke. Und zu diesem Kommentar haben wir einige Rückmeldungen bekommen, unter anderem auch von Deutschlandfunkhörer Michael Philips aus Berlin, der uns jetzt zugeschaltet ist. Hallo, Herr Philips.
Hallo.
Herr Philipp, Sie haben sich nach dem Kommentar von Michael Watzke in einer Mail an den Hörerservice gewendet. Was kritisieren Sie an dem Kommentar?
Also ich sehe es erstmal mit großer Sorge, wie sich die Stimmung immer negativer und immer feindseliger entwickelt gegenüber Geflüchteten, was für mich halt Menschen sind, die wirklich aus großer Not hierher kommen. Niemand flieht aus Vergnügen. Also und alle hängen an ihrer Heimat. Sie würden nicht fliehen, wenn es nicht extrem bittere Realitäten für die Menschen dort wäre. Und der Ton hat sich sehr verhärtet, er ist sehr feindselig geworden. Und in dem Rahmen gab es halt auch den Kommentar von Herrn Watzke. Das hat halt etwas sehr Entmenschliches. Also gerade so dieser Begriff Pushbacks finde ich zum Beispiel sehr negativ. Aber was ich halt auch sehr problematisch fand, im zweiten Teil von dem Kommentar von Herrn Watzke wurde ja dann auf die Ära Helmut Kohl verwiesen in den 90er Jahren, wo auch rechtsextreme Parteien gerade im Aufwind waren. Und die hatten im Kommentar sozusagen diese starke Verschärfung oder Verschlechterung des Asylrechts als erfolgreiche Strategie beschrieben hat, um rechtsextreme Parteien Einhalt zu gebieten. Und ich habe halt diese Zeit damals erlebt und ich habe halt auch wirklich diese pogromartige Hetze gegen migrantische Menschen auch mitbekommen. Also Stichwort Rostock-Lichtenhagen, wo ein rassistischer Mob jahrelang vietnamesische Vertragsarbeiterin terrorisiert hat oder Hoyerswerda oder auch der Brandanschlag in Solingen. Und die Menschen haben sich da auch vom Staat völlig in den Stich gelassen gefühlt. Und das statt entschlossener gegen Rassismus vorzugehen, wurde halt das Asylrecht verschärft. Und das fand ich halt völlig das falsche Signal. Und natürlich hat es natürlich die rechtsextremen Parteien den Wind aus den Segeln genommen. Aber natürlich, weil die Parteien der Mitte sozusagen deren Position ja teilweise übernommen haben oder in deren Sinne reagiert haben. Und ich habe halt große Angst, dass die Gesellschaft sich immer weiter Richtung rechts entwickelt.
Ja, wir holen auch gleich den Autor des Kommentars, den Herrn Watzke, in die Runde mit dazu. Zuvor würde mich aber bei Ihnen, Herrn Philips, nochmal die Nachfrage interessieren. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann wurde recht deutlich, dass Sie mit der Position von Herrn Watzke nicht übereinstimmen. Aber wie stehen Sie denn generell dazu, dass eine Meinung wie diese, auch wenn Sie sie nicht teilen, bei uns im Programm stattfindet?
Also prinzipiell erwarte ich nicht von einem Sender wie Deutschlandfunk, dass er über meine Meinung repräsentiert. Der muss natürlich ein breites Spektrum zulassen und ich kann durchaus auch damit leben, dass ein Kommentar, der nicht meiner Meinung entspricht, also gerade als Kommentar natürlich, Kommentar ist auch was anderes als Berichterstattung, im Deutschlandfunk vorkommt. Ich hatte es halt jetzt in dem Moment, wo die Stimmung eh schon in diese Richtung stark geht und es aus allen Rohren sozusagen in die Richtung tönt, dann gerade im Deutschlandfunk, der ja oft eher so eine hintergründige oder moderierendere Funktion hat in der Medienlandschaft, ja, fand ich jetzt nicht so gut platziert. Ich würde es mal so sagen. Also es ist legitim, gerade als Kommentar auch Sachen zu sagen, die nicht meiner Meinung entsprechen. Und es ist ja auch schön, dass es hier auch im Forum gibt, meine Meinung zu sagen oder Widerspruch zu äußern. Aber ich fand so in der Situation, wo die Stimmung gerade so stark kippt, schwierig, würde ich es mal sagen.
Ja, dann würde ich sagen, holen wir doch an der Stelle den Verfasser des Kommentars mal mit in die Runde. Michael Watzke,
gerne.
Langjähriger Deutschlandfunk-Korrespondent für das Bundesland Bayern. Herr Watzke, können Sie die Kritik bzw. Sorge von Michael Philipps in Bezug auf Ihren Kommentar nachvollziehen?
Also erstmal, Herr Philipps, schön, dass wir uns persönlich kennenlernen oder zumindest jetzt im Telefongespräch.
Danke, ja.
Wir hatten ja schon Kontakt, denn, und das finde ich ist gute Praxis beim Deutschlandfunk, Kommentare erhalten viel Hörermails und diese Hörermails werden auch an die Autoren, in dem Fall an mich, weitergeleitet. Das heißt, ich habe ihre Reaktion, so wie viele andere, ich würde mal sagen, es waren einige Dutzend meistens ablehnende Rückmeldungen auf meinen Kommentar bekommen und habe sie persönlich beantwortet, auch ihren. Und was nicht so häufig vorkommt, dass dann nochmal eine Rückantwort kommt, die kam von Ihnen und die war, fand ich, sehr freundlich. Sie haben nicht gesagt, Sie verstehen meine Haltung, aber Sie fanden es gut, dass ich mich nochmal gemeldet habe. Aber wir sind dann auseinandergegangen mit der Haltung, dass wir, auf Englisch würde man sagen, agree to disagree. Und das fand ich gut und so muss es auch sein. Jetzt haben wir sogar die Gelegenheit, persönlich zu sprechen. Ich habe Ihren Ausführungen jetzt gerade zugehört, könnte zu vielen einzelnen Sachen was sagen. Der einzige Punkt, der für mich schwierig ist, Sie haben im Zusammenhang mit meinem Kommentar von einer entmenschlichenden Perspektive gesprochen. Auch da will ich Sie nicht falsch zitieren, aber Sie haben gesagt, das ist etwas Entmenschlichendes. Da möchte ich widersprechen. Ich finde, dass mein Kommentar tatsächlich ein harter Kommentar ist, aber ich finde, er ist nicht entmenschlichend. Denn das ist etwas, diesen Vorwurf, der tut mir weh. Und ich glaube, der ist ein Grund, warum Menschen in Deutschland manchmal nicht ihre Meinung äußern, weil sie Angst haben, dass diese Meinung schon eine seelenlose oder eine entmenschlichende oder eine unmenschliche Haltung wäre. Ich finde aber die Haltung, die ich da eingehe, und wir können dann im Einzelnen noch drüber diskutieren, ich finde die nicht unmenschlich. Ich möchte auch nicht unmenschlich sein. Und das ist ein Punkt, der mich dann tatsächlich trifft. Ansonsten können wir tatsächlich über alle Punkte reden. Und ja, da gibt es unterschiedliche Haltungen dazu. Meine ist eine davon. Ich denke, sie ist kein Mainstream. Es kann sein, dass sie jetzt häufiger zu hören ist, aber es ist eine, finde ich, vertretbare Meinung. Und die muss der Deutschlandfunk, und das tut der Deutschlandfunk auch, senden und sagen, solche Haltungen gibt es auch.
Ich finde das tatsächlich einen ganz spannenden Punkt, weil das ja dieser Vorwurf oder die Sorge um vermeintlich entmenschlichende Darstellungen oder Forderungen in der Migrations- und Asyldebatte, das ist ja gerade ein sehr, sehr kontrovers diskutiertes Thema. Deswegen, damit wir da alle quasi auf dem gleichen Nenner sind und alle Karten offen sind, Herr Philipps, vielleicht könnten Sie kurz noch mal ausführen, was an Herrn Watzkes Kommentar Ihnen da diese Sorgen bereitet hat, dass es entmenschlichend wäre, damit wir alle wissen, worüber wir jetzt sprechen.
Gut, also erstmal, ich würde Herrn Watzke jetzt nicht generell eine unmenschliche Perspektive unterstellen, wenn das so rüberkommt, dann tut mir das auch leid, aber es ist halt schon so, es stehen halt konkrete Schicksale dahinter irgendwie. Die Menschen kommen aus großer Not hierher, haben extrem traumatisierende Erfahrungen hinter sich und gerade so dieser Begriff Pushback zum Beispiel, finde ich halt sehr problematisch. Der wird ja auch im Zusammenhang auch im Meer auch zum Beispiel benutzt, wo geflüchtet auf dem Meer halt einfach zurückgewiesen werden und in diese wirklich sehr gefährliche Situation zurückgeschickt werden. Und ich fand die Wortwahl, also vielleicht nicht die Gesinnung, aber teilweise die Wortwahl für mich grenzwertig, würde ich es mal so sagen.
Das ist ein interessanter Punkt, dieser Begriff Pushbacks, denn, und da möchte ich Sie sozusagen mitnehmen in die Diskussion, die wir auch intern geführt haben. Ich bin mit diesem Kommentar beauftragt worden, ohne dass die Redaktion vorher genau gesagt hätte, bitte mach einen konservativen Kommentar oder einen Kommentar pro härterer Asylgesetzgebung, wie auch immer. Ich bin da völlig frei gewesen. Es kann aber sein, dass die Redaktion, also die Kommentarredaktion durchaus geahnt hat, dass ich da, weil Sie mich ja kennen seit 15 Jahren als Bayern-Korrespondent, dass ich da da eine möglicherweise etwas konservativere Meinung habe als andere. Dieser Begriff Pushbacks, darüber haben wir danach tatsächlich diskutiert. Denn dieser Begriff hat Redakteuren nicht gefallen. Und es war die Diskussion, ob man diesen Begriff hätte benutzen sollen. Ich habe Pushbacks tatsächlich nicht als negativen Begriff im Sinne von, dass man da etwas Illegales tun sollte an der Grenze angesehen, sondern ich habe Pushback als, und ich habe es auch nochmal nachrecherchiert, als einen Begriff für staatliche Maßnahmen, mit denen Flüchtlinge und andere Migranten meist unmittelbar nach Grenzübertritt zurückgeschoben werden. Das habe ich für die deutsche Situation betrachtet und Deutschland ist umgeben von lauter Ländern, die keine, in denen den Flüchtlingen keine Folter oder andere Behandlung droht, die ihr Leben gefährdet oder ihr Wohlsein gefährdet. Insofern habe ich diesen Begriff für Deutschland als Pushback eben als Synonym für Zurückweisung gesehen. Wir reden, wenn wir über Griechenland und wenn wir über die Ägäis reden, dann haben wir natürlich eine andere Situation. Wenn da Pushback bedeutet, dass jemand ins Meer zurückgeschoben wird und dann dort vom Tode bedroht ist, dann ist es natürlich völlig klar und das ist nichts, was ich will. Aber der Begriff Pushback ist also, er ist ein schwieriger Begriff. Ich habe dann im Nachhinein erst festgestellt, dass er 2021 zum Unwort des Jahres gekürt wurde. Deswegen habe ich diesen Begriff nicht benutzt, um ein Bild oder um eine Schärfe in den Kommentar reinzubringen, die ich da nicht drin haben wollte. Ich habe ihn tatsächlich als Synonym für Zurückweisung benutzt, aber da stehe ich weiterhin dazu. Es geht darum, dass ein Pushback dann für mich legal ist, wenn er in ein Land verfolgt, in dem Asylbewerber auch einen Asylantrag stellen könnten. Und das ist das große Problem, finde ich, an der aktuellen Asyldebatte, dass viele Migranten, und ich gebe Ihnen recht, Herr Philipps, das sind Menschen mit Schicksalen, mit schlimmen Schicksalen oft, aber wenn sie in Deutschland an der Grenze anlangen, dann sind sie schon durch viele Länder gekommen, in denen sie Asyl hätten beantragen können. Und das ist das Problem aus meiner Sicht derzeit, dass Asylbewerber den Ort des Asylantrags selbst wählen. Und Deutschland tut nichts dagegen. Deutschland lässt diese Menschen bis an die Grenze kommen und dann stellen sie den Asylantrag hier. Das halte ich für falsch. Ich habe auch in dem Kommentar gesagt, es geht nicht darum, dass wir überhaupt keine Asylbewerber mehr aufnehmen in Zukunft. Das wird nicht passieren und das soll auch nicht passieren. Aber zu sagen, die Asylbewerber entscheiden von sich aus, wo sie diesen Asylantrag anstellen und das tun fast alle in Deutschland, obwohl sie schon durch viele Länder gegangen sind, in denen sie den Antrag hätten stellen können und sogar müssen aus meiner Sicht. Das halte ich für falsch. Das will mein Kommentar damit sagen und dabei bleibe ich auch.
Ich finde, bevor wir jetzt weiter in einzelne Details und auch ja, politisch-inhaltliche Diskussionen in Bezug auf den Kommentar weiter abdriften, würde ich gerne die dritte, beziehungsweise mich mitgezählt, die vierte Person in dieser Runde dazu holen. Denn ich finde, es zeichnet sich jetzt ja schon ab, dass wir in dieser Diskussion über den Kommentar ja auch in so eine generelle Diskussion über die Berichterstattung über Flucht und Migration kommen. Und damit kennt sich besonders gut Dr. Pablo Joost aus, der jetzt auch in dieser Runde zugeschaltet ist. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Uni Mainz. Herr Joost, Sie haben ja unter anderem in Ihrer Arbeit die Berichterstattung nach der häufig sogenannten Flüchtlingskrise von 2015, 2016 untersucht. Sehen Sie da Parallelen zu der aktuellen Berichterstattung?
Naja, also grundsätzlich ist Migrationsberichterstattung von einer gewissen Negativität geprägt. Es gibt bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen eigentlich keine Zeiten, in denen Migration als eher positiv dargestellt wird oder als Chance dargestellt wird, sondern es werden immer die Gefahren und auch die negativen Ereignisse eben hervorgehoben. Das ist generell etwas, was wir in der Nachrichtenberichterstattung ohnehin finden. Negatives findet eher Eingang in die Berichterstattung. Von dem her ist es nicht unbedingt eine Ausnahme, die jetzt der Berichterstattung über geflüchtete Menschen innewohnt. Aber es wirkt sich dann eben besonders auf die Wahrnehmung von diesen Personen und auch von der Sache selbst aus. Und ich glaube, was Herr Watzke in seinem Kommentar vertreten hat, diese Position ist, und da würde ich ihm auch recht geben, mittlerweile schon fast Mainstream geworden. Also ich würde nicht mehr sagen, dass diese Position sich selten finden lässt. Und deswegen ist es auch aus meiner Sicht nachvollziehbar, dass auch so eine Position im Reigen der politischen Debatte auch einen Niederschlag im Deutschlandfunk findet.
Jetzt, weil Sie schon die Berichterstattung ja angesprochen haben und wir jetzt schon über den Begriff Pushbacks diskutiert haben, ich hatte Sie jetzt so verstanden, dass es häufig ja eher einen Fokus auf ja, negative Aspekte bei Migration und Asyl gibt. Führt das auch dazu, dass zum Beispiel solche Begriffe wie Pushbacks bei Herrn Philips und wahrscheinlich auch bei vielen anderen Hörerinnen und Hörern, ehrlicherweise auch bei mir, erstmal mit was Negativem konnotiert sind, wobei es ja so, wie Herr Watzke das gerade ausgeführt hat, eigentlich per Definition nicht so ist. Aber Begriffe können ja auch über ihre tatsächlichen Definitionen hinaus in so kontroversen Debatten einen ganz anderen, sag ich mal, Beigeschmack bekommen.
Das ist richtig. Also ich würde das persönlich auch eher als negativ konnotierten Begriff wahrnehmen und für mich persönlich auch immer diese Assoziation zum Mittelmeer, die eben nicht beabsichtigt war, aber die durchaus mir in den Sinn kommt, wenn ich dieses Wort höre. Das heißt, bestimmte Begriffe werden natürlich dann auch eher mit bestimmten Konzepten in Verbindung gebracht und Pushbacks dann eben als eher ablehnende Maßnahme gegenüber Migration, eben keine integrative Maßnahme, sondern natürlich versucht, die Migration oder Immigration zu verhindern. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen, naja, der Begriff Geflüchtete oder Flüchtlinge, der suggeriert ja so eine gewisse Hilfsbedürftigkeit. Und jetzt können wir natürlich auch das in Frage stellen, ob alle Menschen, die zu uns an die Grenzen kommen, dann tatsächlich auch den Flüchtlingsstatus tatsächlich erlangen. Auch das ist natürlich eine offene Frage. Das könnte man sozusagen auf der Kehrseite so ein Stück weit betonen. Und das ist eigentlich auch das Spannende, dass wir eigentlich grundsätzlich eine negativ ablehnende Berichterstattung haben, aber auf der anderen Seite auch immer wieder im Widerstreit oder im Widerspruch zu dieser Hilfsbedürftigkeit das ja, Konzept Flüchtlings oder Geflüchtete ein Stück weit steht. Also wir sehen hier schon so eine Uneindeutigkeit und eine Ambivalenz eigentlich in der Berichterstattung.
Herr Watzke, sehen Sie das auch so?
Ja, also ich habe mich an zwei Dingen gestoßen, die der Herr Joost und hallo Herr Joost, schön mit Ihnen zu sprechen, nachdem ich Ihre Studie, die ja vor einem Jahr etwa, glaube ich, herauskam, mit Interesse gelesen habe und schön, dass wir uns bei der Gelegenheit auch persönlich sprechen. Also ich habe mich an zwei Dingen gestoßen. Das eine, Sie sagen, das ist mittlerweile eine Mainstream-Meinung, die man da gelesen hat. Das, glaube ich, gilt für die gesamte Bevölkerung. Wenn ich, und ich rede viel, nicht nur im Bekanntenkreis, sondern durch meine Arbeit als Bayern-Korrespondent mit vielen, vielen Menschen aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen. Ja, ich habe mittlerweile den Eindruck, dass diese Haltung, die ich da in dem Kommentar vertreten habe, eine Mainstream-Position in der Bevölkerung ist, aber sie ist es noch nicht in den Medien. Solche Kommentare und ich glaube, die Tatsache, dass wir hier darüber reden, dass dieser Kommentar in einem Medium wie dem Deutschlandradio, als wirklich ein Querschnittsmedium, dass es sein sollte, dass der so kritisch besprochen wird, ist aus meiner Sicht ein Beispiel dafür, dass er eben noch nicht Mainstream ist, jedenfalls in der Berichterstattung. Sie sagen ja selber in Ihrer Studie, dass, ich will Sie nicht falsch zitieren, aber unsere Studie zeigt, dass in den Nachrichtenformaten von ARD, ZDF und Deutschlandradio durchaus an der einen oder anderen Stelle Raum für eine Stärkung konservativer und marktliberaler Positionen wäre, weil, ich versuche Ihre Studie so zusammenzufassen, weil der Deutschlandfunk und andere öffentlich-rechtliche Medien schon ein wenig links der Mitte tendieren. Und deswegen finde ich, ist es wichtig, einen solchen Kommentar auch im Deutschlandfunk zu hören, weil viele Menschen, glaube ich, das Gefühl haben, solche Haltungen, auch in der Kommentarspalte, hört man seltener. Und der zweite Begriff oder der zweite Punkt, an dem ich mich störe bei dem, was Sie gesagt haben, ist, Sie sagen, wir reden über Flüchtlinge eigentlich immer in einem negativen Kontext in den Medien. Das stimmt nicht, aus meiner Sicht, als Bayern-Korrespondent. Ich mache diesen Job seit 15 Jahren. Wenn ich schlecht oder negativ, in negativen Kontext über Flüchtlinge, über Asyl rede, dann in einem Kontext beispielsweise über die politische Debatte oder über terroristische oder Taten von Flüchtlingen, die dann rechtsbrüchig werden, wie auch immer, da schon. Aber wenn wir über Flüchtlinge berichten in einem Alltagskontext, berichte ich fast nur positiv. Ich habe schon viele, viele Beiträge gemacht über gelungene Flüchtlingsgeschichten, darüber, dass in Bayern glücklicherweise als führendes Bundesland die meisten Flüchtlinge in Arbeit gekommen sind, dass es hier relativ gut geklappt hat, Menschen mit Fluchtgeschichte in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und ich habe praktische Beispiele dafür gefunden. Ich habe den Bäcker interviewt in München, der ohne Flüchtlinge seinen Job gar nicht mehr machen könnte oder sein Business nicht mehr machen könnte. Ich habe afghanische Flüchtlinge in Eichstätt interviewt, die als Kontingentflüchtlinge nach dem Abzug der Bundeswehr in Afghanistan zu uns gekommen sind und über deren Leben. Ich habe das immer in einem das ging gar nicht anders, in einem positiven Kontext getan. Die Vorstellung, eine Geschichte eines Flüchtlings zu erzählen, ohne dass der jetzt irgendwie straffällig geworden wäre, und dann negativen Kontext reinzusetzen, zu sagen, ja, der kommt aber hier nicht an oder der sollte eigentlich hier nicht sein, weil er die Sprache noch nicht gelernt hat oder weil er noch keinen Job gefunden hat. Das ist, denke ich, ist aus meiner Sicht nicht vorstellbar, dass ich so eine Geschichte erzählen würde. Und deswegen, finde ich, ist dieser Vorwurf, dass wir eigentlich nur im negativen Kontext über Zuwanderung sprechen, der trifft aus meiner Sicht nicht zu.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf.
Sehr gerne.
Also erstmal freue ich mich auch total über den Austausch und finde so einen Austausch auch sehr wichtig. Und finde auch wichtig, dass man über redaktionelle Prozesse transparent spricht, weil das auch ein Stück weit zu Medienkompetenz und auch zu besseren Nachvollziehbarkeit eben von Journalismus führt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ich glaube, wir reden gerade über zwei unterschiedliche Studien. Wir haben eine Studie gemacht, die haben Sie jetzt gerade zitiert. Da geht es um die Ausgewogenheit und Vielfalt generell. Mhm. In der Berichterstattung. Genau. Wir haben aber auch eine Studie gemacht, die sich eben in der Berichterstattung über geflüchtete Menschen zwischen 2015 und 2021 widmet. Und auf die habe ich mich berufen. Und tatsächlich, ich weiß, es gibt durchaus immer wieder, wenn über Einzelfälle gesprochen wird, eine durchaus positive Berichterstattung. Das ist vollkommen richtig. Aber als quantitativer Kommunikationswissenschaftler schaue ich mir das Aggregat an. Und da kann ich Ihnen sagen, dass die Bewertung von Geflüchteten bis auf eine einzige Ausnahme in dem Untersuchungszeitraum, nämlich sozusagen kurz nach Beginn der sogenannten Flüchtlingswelle und dann nochmal vor Weihnachten 2015, das waren die einzigen beiden Zeitpunkte, in denen Flüchtlinge oder geflüchtete Personen positiver konnotiert wurden, häufiger positiv dargestellt wurden als negativ. Und dann bis Ende 2021 war das nicht mehr der Fall. Der Punkt ist nämlich genau der, den Sie auch angesprochen haben. Wir sprechen sehr, sehr selten mit Geflüchteten oder lassen Geflüchtete an sich als Individuen zu Wort kommen, sondern wir sprechen sehr, sehr häufig über den Prozess der Flucht. Prozess der Migration, Immigration. Und natürlich, das, was Sie gesagt haben, ist natürlich ein sehr, sehr gewaltiger oder wichtiger Teil der Berichterstattung, nämlich immer, wenn es sozusagen Normbrüchen kommt, wenn Geflüchtete straffällig werden, wenn solche Dinge wie Solingen passieren oder wir erinnern uns, und glaube ich, das war auch mit einer der Kipppunkte der ganzen medialen Debatte, nämlich die Silvesternacht 2015-16. Und diese Kontexte dominieren eben schon die Berichterstattung. Und deswegen, das stimmt schon, es ist wichtig, dass es konservative Stimmen gibt. Das sagen wir in der anderen Studie durchaus, dass es da Möglichkeiten gibt. Man darf aber zwei Dinge, glaube ich, auch nicht verwechseln. Die Medien sind ja nicht dazu da, nur ausgewogen und immer nur mittig zu diskutieren, sondern es hat ja durchaus auch Gewicht, was der politische Diskurs an Meinungen hervorbringt, dass das ein Stück weit abgebildet wird. Und wenn man sich mal die letzten Schlagzeilen und auch die letzten Stimmen irgendwie anhört, ich will jetzt gar nicht über die kleinen Paschas oder über die Sozialtouristen aus der Ukraine, die sich die Zähne machen lassen, sprechen, diese Extrembemerkungen lassen wir mal außen vor. Aber auch wenn der Kanzler sagt, im großen Stil abzuschieben, ja, und sich jetzt auch die Grünen bemühen, Cem Özdemir hat vor kurzem einen Gastbeitrag geschrieben, ne, wenn das nicht der politische Mainstream ist und sich diese Position nicht durchaus auch im Kommentar wiederfinden, dann würde mich das jetzt schon wundern, wenn wir da zu einem anderen Bild kommen würden.
Ich würde ganz gerne noch mal kurz an einem Punkt einhaken und da auch Herrn Philips wieder mit dazu holen, weil was ich jetzt gerade ganz spannend fand, war, Herr Watzke, dass Sie beschrieben haben, dass die Meinung, die Sie in dem Kommentar platziert haben, Sie haben das so beschrieben, dass es mittlerweile in der Bevölkerung immer mehr Mainstream oder ist immer verbreiteter. Herr Just, darauf haben Sie ja, glaube ich, auch hin verwiesen. Aber Herr Watzke, Sie haben ja eben auch noch mal darauf hin verwiesen, dass gerade wenn es um sowas wie Kommentarplätze bei uns geht, diese Meinung oder bei uns in der generellen Berichterstattung jetzt noch nicht der Mainstream ist. Und da würde mich jetzt noch mal die Frage an Herrn Philips interessieren, weil die Positionen, die Meinungen, die Forderungen, die Herr Watzke in seinem Kommentar diskutiert hat, die kommen ja bei uns im Programm schon häufig vor, wenn Politiker und Politikerinnen interviewt werden. Jetzt haben Sie sich auf einen Kommentar von einem Journalisten, von einem Mitarbeiter des Deutschlandradios bezogen. Macht das für Sie einen Unterschied, von wem diese Forderung diskutiert wird, von wem die kommt bei uns im Programm?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, wenn jetzt Friedrich Merz interviewt wird, der ja klar auf diese Position einnimmt und auch sehr verschärft, dann ist es natürlich im Rahmen von Berichterstattung so jemanden zu interviewen, auch Teil des Dokumentierens vielleicht. Und so ein Kommentar, wie gesagt, ich würde auch sagen, natürlich ist es okay, dass verschiedene Stimmen, auch konservative Stimmen, zu Wort kommen. Das ist ja die Funktion von auch so einem Medium wie Deutschlandfunk. Aber ich würde mir einfach mehr Differenzierung wünschen. Also zum Beispiel jetzt sehr hochgekocht das Ganze wegen diesen Messerattacken, die ich natürlich auch schrecklich finde. Ich habe Berichte gelesen von Menschen, die in Solingen dabei waren, die selber haarscharf mit dem Leben davon gekommen sind. Also es ist nichts, was zu verharmlosen ist. Aber ich fände es wichtig, Sachen in einem anderen Kontext zu sehen. Zum Beispiel Messerangriffe. Es gibt Studien, die meisten Messerangriffe passieren in vier Wänden im Rahmen von häuslicher Gewalt. Und da ist so dieser Aufschrei, sagen wir mal, oder diese Negative halt nicht so zu spüren irgendwie. Und ich glaube, das ist halt auch das, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe, dass Gruppen, die eh schon so ein Problemstigma haben, wie zum Beispiel Geflüchtete, wenn da was nicht rund läuft, dass sehr schnell die ganze Gruppe sozusagen zum Problem erklärt wird. Also Geflüchtete. Das finde ich so ein bisschen ein Problem an der Sache.
Herr Philips, und ich kann das total nachvollziehen. Ich meine, Sie werden von etwas geleitet, von dem ich letztlich auch geleitet werde oder werden will. Und ich denke und ich hoffe, dass die große Mehrheit in diesem Land geleitet werden will, nämlich, dass wir dem Hass nicht nachgeben. Und da kann ich Ihr Unwohlsein verstehen, wenn sich diese Gesellschaft, und Sie haben recht, diese Gesellschaft entwickelt sich ein wenig in eine kritischere, gerade was Zuwanderung angeht, kritische, im Mainstream kritischere Haltung. Wir müssen aufpassen in diesem Land und auch als Journalisten müssen wir aufpassen, dass wir keinen Hass in diese Kommentare, in unsere Berichte bringen, dass wir weiterhin so gut es geht aufgeklärt über Dinge berichten, auch wenn da viele Emotionen im Spiel sind, wenn nach Messerattacken und ja, Herr Philips, die finden statt. Die finden auch in vier Wänden statt, aber auch da finden wir sie nicht richtig und sie finden in der Gesellschaft in deutlich stärkerem Maße statt und sie sind sehr häufig, man kann es einfach nicht verneinen, sie passieren sehr häufig in einem Kontext von Menschen, die hier noch nicht so lange sind und die sich eigentlich so nicht verhalten dürfen. Unsere Herausforderung ist, nicht allen Flüchtlingen dieses Verhalten anzuhaften von vornherein und sie nicht so zu betrachten, als seien sie eigentlich alle potenzielle Messerattentäter. Das ist die große Herausforderung, dass wir den Menschen, die hier sind, die sich an die Gesetze halten, deren Asylantrag genehmigt wurde oder die hier eine Duldung haben, dass wir denen freundlich begegnen und nicht diesen Hass, diese Hassattitüde und das Narrativ bedienen, das andere Parteien tatsächlich tun, nicht nur in Deutschland, überall in Europa und der Welt mittlerweile. Das ist die große Herausforderung. Da müssen wir zusammenhalten. Aber ich glaube nicht, dass es Ziel sein muss, Kommentare, so wie ich ihn hier formuliert habe, die in der Sache hart sind, zu bekämpfen, weil ich glaube, man kann in der Sache hart sein, man kann aber trotzdem nicht dieses Hassnarrativ und diese Wut, die dann eben zu solchen Auswüchsen führt, eben bedienen. Ich glaube, man kann das beides trennen und das wäre mein großes Ziel dabei.
Ja, man kann ja wahrscheinlich auch sagen, dass Migration nicht nur bei uns in der Berichterstattung, sondern auch generell einfach auch ein sehr häufig gewähltes Thema ist oder sehr viel Fläche bekommt, was mich zu einer Frage bringt, über die ich mir gerade auch bei dem Thema Migration und Asylberichterstattung häufig Gedanken mache, nämlich ein bisschen eine Art Henne-Ei-Frage. Also wird Migration bei uns häufig als Thema gesetzt, weil es Teile der Bevölkerung als wichtig empfinden oder empfinden viele Teile der Bevölkerung es als zentrales Thema, weil es eben auch so häufig in den Medien gesehen wird? Herr Joost, Frage an Sie. Lassen sich da Zusammenhänge beobachten?
Ja, und das Spannende ist, dass diese Zusammenhänge auch spätestens seit Social Media in beide Richtungen funktionieren. Mhm. Ja, also es gibt tatsächlich, man nennt das Agenda-Setting, die Massenmedien berichten über ein Thema sehr, sehr stark, sehr, sehr häufig und entsprechend weist dann die Bevölkerung diesem Thema auch eine höhere Wichtigkeit zu, eben weil die Medien darüber berichten, dann muss das Thema ja auch eine gewisse Relevanz haben. Aber vice versa haben wir es natürlich auch mit sagen Erregungswellen in sozialen Medien zu tun beispielsweise, die dann ein Thema wieder auf die Agenda der Medien bringen. Ne? Und dann kann man sich das so ein bisschen als vielleicht zirkulären Effekt oder Spiraleffekt vorstellen, ne? Dass dann das eine Themensensibilität seitens der Bevölkerung vorherrscht, dass stärker diskutiert wird, auch von Journalisten, Journalistinnen wieder stärker aufgenommen wird. Und was man eben auch nicht vergessen darf, in diese Gleichung zählen halt eben auch politische Akteure, die auch eben versuchen, das Thema Migration, aber auch Umweltpolitik oder eben Themen, bei denen sich Parteien für sich selbst sozusagen eine hohe Zustimmung erwarten oder Kapital daraus zu schlagen versuchen, solche Themen auch immer wieder auf die Tagesordnung setzen. Und wir haben es eben jetzt gerade mit einem seit einiger Zeit schon mit einem Thema zu tun, das eine sehr, sehr hohe Konjunktur hat. Aber wenn wir uns auch mal vergegenwärtigen, wie das beispielsweise kurz vor Corona war, als wir sehr, sehr viel und intensiv über Umweltpolitik und Klimapolitik gesprochen haben, da war dann das Migrationsthema gar nicht mehr so präsent. Und klar, mit Corona oder auch dann dem russischen Angriffskrieg, der Energiekrise etc., da ist dieses Thema auch wieder sehr, sehr stark in den Hintergrund gerückt. Und das sieht man auch an den Bevölkerungsumfragen. Und dann ist natürlich schon bezeichnend, wenn man sieht, wie dann einzelne politische, wir nennen das sozusagen kalkulierte Provokationen auch wieder dazu führen können, dass dann eben auch wieder so ein Thema wie Migration auf die Tagesordnung und eben auch in den politisch-medialen Diskurs eingebracht wird und dann eben auch nachgelagert sehr stark von der Bevölkerung eben auch als wichtig wahrgenommen wird.
Aber da möchte ich widersprechen, Herr Joost. Aus meiner persönlichen Erfahrung als Staatsbürger und auch als Journalist, als Bayern-Korrespondent hier in München und im Freistaat, ich habe nicht den Eindruck, dass dieses Thema durch Provokationen, wie Sie es genannt haben, oder durch eine gewisse Konjunktur jetzt gerade groß gemacht wird. Sondern ich glaube, dass in der Bevölkerung das, was Menschen erleben in ihrem täglichen Alltag, dass das schon eine große Rolle spielt. Ich habe die Schulen erwähnt. Ich erlebe, und das als Elternbeirat, der ich auch bin und im schulischen Leben auch aktiv bin, ich erlebe immer mehr Eltern, die sich Sorgen machen. Und das sind keine, die eine plumpe Anti-Migrationshaltung hätten. Aber die sagen, so wie es aktuell läuft an Schulen in München, ist es problematisch. Auch an anderen Punkten. Ich kenne Menschen, die mittlerweile sagen, dass sie deshalb privat versichert oder in die Privatversicherung wechseln wollen, weil sie zu oft das Gefühl hatten, dass die Gesundheitsversorgung schwieriger geworden ist. All diese Dinge beschäftigen Menschen. Ich will gar nicht sagen, dass das immer richtig ist, aber ich merke, dass es ein Thema ist. Und wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Thema für Menschen eines ist und wir in den Medien das auch abbilden müssen, unabhängig von Zyklen oder von Provokationen. Das hat nicht die AfD gemacht, dass wir über Migration reden, sondern das ist etwas, was aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Und wir müssen darauf achten, vernünftig darüber zu reden, aber reden müssen wir darüber.
Also ich glaube, hier in der Runde, so wie ich es verstanden habe, dass das Thema gerade groß ist, in der Bevölkerung viel diskutiert wird und auch natürlich in der Politik. Wir sehen es ja alleine an solchen Sachen wie dem Sicherheitspaket, das jetzt diskutiert wird, die Abschiebungen, die es jetzt das erste Mal seit 22 Jahren wieder nach Afghanistan gab, dass das ein gesetztes Thema ist, das viel stattfinden sollte. Ich glaube, da würde ich jetzt mal für die Runde sagen, da sind wir uns alle relativ einig. Interessanter ist ja dann die Frage, wie darüber berichtet wird. Und Herr Watzke, da fand ich Ihre Ausführungen gerade sehr spannend, dass Sie als quasi als Erfolg von den Forderungen, die Sie in Ihrem Kommentar beschrieben haben, jetzt gerade auf die Schulen zum Beispiel hingewiesen haben. In dem Kommentar selber, und da haben Sie ja auch gerade den Verweis nochmal auf den Anfang der 90er Jahre gemacht, da argumentieren Sie ja in erster Linie damit, dass mit einer stringenteren Migrationspolitik den rechten Parteien quasi die Grundlage in Teilen genommen werden könnte. Das ist ja ein sehr häufig gewähltes Argument, gerade auch von Parteien der Mitte, von CDU, CSU, wenn man sich dann auch Narrativen oder Forderungen von Seiten der Rechten wie der AfD annähert, dass dann häufig gesagt wird, wenn wir solche Positionen aufgreifen, dann könnten wir eventuell Wählerschaft abgraben. Das ist ja etwas, was sich nicht wirklich messen lässt. Das ist in gewisser Weise eine Theorie, die auch aus der Populismusforschung eher nicht bestätigt wird, dass das funktionieren würde. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde hier die Frage spannend, gerade beim Thema Migration und Asyl, wo in der Politik der Ton immer härter wird, wie in der Berichterstattung sich da die Waage gehalten wird zwischen wir greifen Dinge auf, um sie abzubilden, aber wir wollen auch keine populistische Wahlkampftaktik reproduzieren. Ist das in Ihrem Kommentar vielleicht ein bisschen auf die Schiene gerückt?
Ich weiß nicht. Ich finde, das ist kein parteipolitischer Kommentar und würde man mich jetzt in eine Nähe von AfD-Positionen bringen, nur weil ich für eine geregelte und deutlich geregeltere und ja auch härtere Asylpolitik appelliere. Deswegen bin ich nicht AfD-nah, würde diesen Vorwurf auch mir nicht gefallen lassen wollen. Hm. Und ich möchte mich auch nicht auf eine politische Haltung oder auf eine parteipolitische Richtung festlegen lassen. Ich habe mit einem grünen Politiker gerade erst ein Gespräch getroffen, da habe ich gedacht, so weit liegen wir da gar nicht auseinander. In einem Kommentar sage ich natürlich eine Meinung. In meiner Berichterstattung ist das anders. Da, glaube ich, versuche ich so gut wie es geht, auch objektiv zu berichten. Aber ich springe da auf keinen parteipolitischen Zug auf. Und ich nochmal, ich finde, das Argument ist schwer zu widerlegen. In den 90er Jahren ist es uns gelungen, durch eine aus meiner Sicht vernünftige Asylpolitik, die ja nicht bedeutet hat, dass Deutschland keine Menschen mehr aufgenommen hat, keine Asylanträge mehr bearbeitet hat. Das ist ja nicht so. Aber die Zahl, diese sehr, sehr hohe Zahl, die ist damals zurückgegangen und damit auch der Einfluss extremer Parteien.
Ich würde hier ganz gerne nochmal zurück zur Berichterstattung auch kommen, weil man ja ehrlicherweise sagen muss, dass in dieser Runde jetzt kein Migrationsexperte oder Expertin mit dabei ist. Bei mir entsteht so ein bisschen der Eindruck, als wäre ein Problem, das wir hier gerade diskutieren, dass in der Berichterstattung über Migration und Asyl einfach sehr, sehr vieles miteinander vermischt wird, vielleicht auch gezwungenermaßen vermischt werden muss, weil es einfach sehr, sehr komplexe Themen sind, viele verschiedene Positionen, viele verschiedene Meinungen. Da, Herr Joost, nochmal die Frage an Sie. Lässt sich das überhaupt vermeiden in der Berichterstattung oder ist es generell einfach so ein, ja, überspitzt gesagt, Zusammenwerfen von vielen verschiedenen Aspekten und am Ende kommt vieles dann vielleicht nur halb rüber?
Naja, also ich glaube, es werden bestimmte Themen eben jetzt, ne, wir haben jetzt gerade sehr viel über Flucht, Migration und jetzt Kriminalität gesprochen, ne? Also das ist da immer wieder so, sagen auch Verbindungen aufgebaut werden zu verschiedenen Themenkomplexen. Das passiert eben auch in anderen Themenfeldern. Das ist zwingend nichts Außergewöhnliches. Ich wollte noch mal einen kurzen Punkt sagen, der sich da auch vielleicht ein bisschen anschließt. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Einfluss von Migration auf Gewalt oder Kriminalität diskutieren, es ist immer noch so, dass zum Beispiel für eine Frau, die in Deutschland lebt, die gefährlichste Person überhaupt ihr eigener Partner ist. Ja, und wenn wir jetzt aber die ganze Zeit Berichterstattung haben, die sich sehr stark mit dem Thema Migration und Kriminalität auseinandersetzt, dann werden solche Konzepte eben auch miteinander verknüpft und die haben dann eben nicht mit der empirischen Realität zu tun, sondern eben mit der medial transportierten Realität. Das ist, wie gesagt, kein exklusives Phänomen, was jetzt in der Migrationsberichterstattung vorzufinden ist. Aber, und um nochmal den Punkt zu machen von vorher, diese Themenkonjunkturen, die sind nicht nur ausschließlich mit realen Situationen, sondern eben schon auch mit dem medialen Umgang damit verknüpft. Und das ist sozusagen, das zieht sich auch durch verschiedenste Studien. Man muss halt eben Acht geben, wenn es solche Verknüpfungen gibt und vor allem, wenn man das eigene empirische Umfeld, dann die Alltagsempirie eben vielleicht gar keine Berührungspunkte mit Migranten, Migrantinnen hervorbringt, dass dann so eine Berichterstattung eben auch nochmal stärker wirkt. Ja.
Da kann ich vielleicht auch noch was ergänzen, was ich in meiner Recherche gefunden habe, und zwar vom Medienwissenschaftler Thomas Hestermann. Der hat in drei verschiedenen Jahren die Berichterstattung zu Kriminalität und Herkunft untersucht. Und da war zum Beispiel das Ergebnis, dass 84% der Berichte über Gewalttaten, wo die Herkunftsangabe mit dabei war, da waren die Täter Ausländer, obwohl ihr tatsächlicher statistischer Anteil nur bei einem Drittel liegt. Also das war auch nochmal so ein Beispiel, wo dann eben die Gewichtung in der Berichterstattung die Realität nicht ganz wiedergespiegelt hat, wobei wir ja dann aber auch eben wieder, würde ich mal sagen, bei dem Format des Kommentars sind, weil natürlich, Herr Watzke, Sie haben dafür recherchiert, das ist auch Voraussetzung für einen Kommentar, dass es also die Meinung auch begründet wird, aber es ist ja eben in erster Linie auch eine Meinung.
Klar, klar. Mir ist wichtig, dass all das und auch diese Mails musste ich beantworten. Da sind meine Zahlen, die ich genannt habe, in Frage gestellt worden. Die habe ich gecheckt. Die hat ja auch die Redaktion vorher gecheckt. Die stimmen so. Und klar, ein Kommentar ist eine Meinung. Und deswegen finde ich als Bayern-Korrespondent, um jetzt diesen Dreh nochmal zum Medienaspekt hinzubringen, ich bin deshalb so gern Journalist, weil ich gerne berichte, weil ich gerne Reportagen mache, aber weil ich auch die Möglichkeit habe, in diesem Format meine Meinung zu äußern. Und ich finde es auch wichtig, das zu tun. Ich bin freier Journalist, ich bin nicht fest angestellt. Ich kenne auch Journalisten, die in bestimmten Kontext manchmal davor zurückschrecken, weil sie sagen, wenn ich meine wirkliche Meinung dort benenne, dann fürchte ich, es ist manchmal so ein bisschen schwammig, aber dann fürchte ich, dass das vielleicht für mich im beruflichen Kontext nicht gut sein könnte, dass mir das mal irgendwann auf die Füße fällt. Ich will zu meiner Meinung stehen. Ich halte meine Meinung für eine Meinung, die man haben darf in diesem Land, denn sie ist nicht, ich halte sie nicht für unmenschlich, ich halte sie auch nicht für illegal. Insofern will ich diese Meinung äußern. Ich bin froh, dass mein Sender mir diese Möglichkeit gibt und die will ich nutzen. Und ich will sie nutzen, egal ob ich eine Festangestellte oder eine freie Tätigkeit habe. Das ist wichtig. Ich finde, das sollten Journalisten tun und das sollten wir als Staatsbürger tun. Wir sollten unsere Meinung äußern und die große Herausforderung, und ich will jetzt nicht ein Fazit ziehen, aber die große Herausforderung, finde ich, ist es, dass wir in diesem Land ein Wissenschaftler wie Herr Joost, ein Hörer wie Herr Philips und Sie und ich als Journalisten, dass wir aus allen möglichen Bereichen unsere Meinung austauschen und möglichst so, dass wir uns danach noch ins Gesicht schauen können oder wenn wir jetzt hier am Telefon oder im Radio sind, dann zumindest unsere Stimmen noch anhören können, dass wir das aufrechterhalten, denn das ist das Zentrale. Ich glaube, wenn wir das verlieren in diesem Land, wenn wir nicht mehr miteinander reden können, dann kann die Integration von anderen Menschen in dieses Land erst recht nicht gelingen, weil wir müssen das aufrechterhalten. In Amerika geht das gerade aus meiner Sicht vor die Hunde. Das ist ein riesiges Problem und wenn wir da nicht hinkommen und wir öffentlich-rechtlichen Medien leisten einen Beitrag dazu, dass wir das tun und müssen das auch, das ist wichtig, finde ich. Und das müssen wir hinkriegen und deswegen ist so ein Format wie das hier so wichtig und deswegen bin ich dankbar für Herrn Philips, dass er seine Meinung da auch deutlich macht und hier in so einem Format auch verteidigt.
Jetzt wollten Sie kein Schlusswort machen, aber haben Sie doch eins formuliert, dem ich mich tatsächlich auch vollumfänglich anschließen kann. Vielleicht noch mit der Ergänzung, dass es natürlich auch schön wäre, das ist jetzt nur ein Format gewesen, aber natürlich, dass auch Stimmen repräsentiert werden, die vielleicht auch sich in diesem Reigen hier einfinden würden, nämlich dass eben auch nicht nur über Betroffene besprochen wird und dass wir die Berichterstattung vielleicht nicht nur aus unserer Perspektive beurteilen, sondern dass wir auch Menschen zu Wort kommen lassen, die unter Umständen mit den Konsequenzen einer überspitzten, und damit meine ich nicht Ihren Kommentar ausdrücklich nicht, sondern mit einer öffentlichen Aufregung und der transportierten Aufregung durch die Medien tatsächlich dann auch täglichen Anfeindungen beispielsweise ausgesetzt werden. Auch solche Dinge müssen wir, glaube ich, zukünftig noch mehr besprechen, weil da eben Medien nicht nur integrativ wirken, sondern da sozusagen auch immer wieder ein Spagat zwischen alle Seiten abbilden, aber eben auch ja, bestimmte Tabus vielleicht dann auch nicht überschreiten oder bestimmte Dinge vielleicht nicht immer mittransportieren müssen.
Herr Philips, jetzt haben Herr Watzke und Herr Joost quasi schon eigenständig ihr Fazit, sage ich mal, aus dieser Debatte schon geteilt. Was nehmen Sie jetzt aus dieser Runde mit?
Also ich würde erstmal, also inhaltlich werden wir uns, glaube ich, nichts anhören, Herr Watzke, aber ich weiß es sehr zu schätzen, so eine sachliche Diskussion in Augenhöhe ohne Polemik zu führen. Und ich weiß auch in der Medienlandschaft und vor allem natürlich auf den sogenannten sozialen Medien, dass es ganz anders läuft, dass es dann nur so ein gegenseitiges Bashing ist. Von daher erstmal vielen Dank. Und ich würde noch Herr Joost gesagt hat, vielleicht noch ergänzen, genau, dass vielleicht gerade in dieser aufgeheizten Debatte noch mehr die, ja, wirklich auch migrantische Stimme zu Wort kommt. Weil wir sind hier jetzt drei weiße deutsche Menschen, die sich die sich darüber aussprechen. Das fand ich eigentlich noch eine gute Annäherung oder Ergänzung irgendwie.
Wenn in der Migrationsdebatte der Ton in Gesellschaft und Politik härter wird, wie gehen wir in der Berichterstattung damit um? Darüber haben wir heute gesprochen in dieser Ausgabe von Nachredaktionsschluss. Teil der Runde waren Michael Watzke, Deutschlandfunk-Korrespondent für Bayern, der Kommunikationswissenschaftler Pablo Joost und Michael Philips, Deutschlandfunk-Hörer aus Berlin. Und wenn auch Sie Anmerkungen, Kritik oder Hinweise rund ums Thema Medien haben, dann schreiben Sie uns gerne an Nachredaktionsschluss, alles klein und zusammengeschrieben und dann @deutschlandfunk.de. Ich bin Fanny Buschert und sage Tschüss und bis bald. Und in dieser Runde nochmal vielen, vielen Dank an Sie, Herr Philips, Herr Joost, Herr Watzke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke.
Ja, vielen Dank auch an alle.
Sehr gerne.